Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist immer ganz schwierig, in so einem Moment jetzt einfach alles stehen zu lassen und wir machen jetzt weiter. Also das möchte ich auch nicht. Ich möchte nicht, dass wir einfach jetzt das eine, was wir gerade gemacht haben, irgendwie abhaken und sagen, wir gehen jetzt in den nächsten Programmpunkt über. Programmpunkte gibt es genug. Die haben wir in der Firma, die haben wir bei uns in unseren Arbeitsstellen, die haben wir vielleicht zu Hause, die haben wir bei Kindern, wenn die zur Schule müssen. Programmpunkte brauchen wir nicht. Wir brauchen heute Morgen einfach die Gegenwart Gottes. Und ja, hier steht was auf dem Papier und ich habe das auch vorbereitet und es ist etwas, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Natürlich habe ich versprochen, ich werde natürlich auch was über unseren Dienst erzählen, unsere Arbeit in Südafrika. Aber für mich ist an allererster Stelle Jesus. Und ja, und ich hoffe, dass ich euch heute Morgen ein wenig mit hineinnehmen darf. Und ja, das ist nicht, es geht hier nicht um mich, es geht hier nicht um meine Frau oder uns als Familie, sondern es geht hier einzig und allein um Gott, was er tut. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf heute Morgen und danke auch für all die Leute, die von nah und fern angereist sind. Und ich bin echt dankbar, diese Familie hier in Mollbergen zu haben, Kloppenburg, ich bin ja in Kloppenburg meistens, aber in Mollbergen zu haben und euch zu haben. Letztes Mal hatten wir einen anderen Anlass hier, meine Mutter gestorben ist. Und der Segen, den ihr für uns als Familie seid, ist einfach der Hammer. Wie ihr uns das ganze Jahr über mitgetragen habt. Natürlich bringe ich meine Familie mal mit. Ich glaube, das ist ungefähr das aktuellste Foto, was wir gerade haben. Natürlich, da sind auch vielleicht einige heute Morgen her, die uns noch nicht kennen. Also mein Name ist Marco Spalke und meine Frau Justine, die seht ihr links, die bei mir im Arm ist. Wir sind vor 20 Jahren in die Mission nach Südafrika gegangen und wir feiern am 1. November dieses Jahr 20 Jahre. Und ja, wir laden natürlich herzlich dazu ein. Und ich weiß, dann sagen die mal, ja, wie sollen wir dazu einladen? Wir haben eine riesengroße Feier in Südafrika. Ich werde heute Morgen mehr erzählen, aber auch es kommen die ganzen Dienste, die wir die letzten 20 Jahre mit aufgebaut haben, die Kinder, die Menschen, die kommen alle. Also das wird eine riesen Feier. Und wenn du Lust hast, die Zeit hast, das Geld ist eine andere Sache, das auch, musst du natürlich auch haben und du hast Zeit und Lust vorbeizukommen, bist du herzlich willkommen. Wir werden eine ganz tolle Feier haben und wir werden Gott die Ehre geben, das ist ganz wichtig, aber es wird eine ganz tolle Sache. Ja, ich möchte euch auch danken für die vielen, vielen Gebete und ich weiß, dass ihr in den Hauskreisen, aber auch privat für uns gebetet habt. Viele sind hier, mit denen ich fast täglich in Kontakt bin, weil wir brauchen das. Ihr wisst vieles, was im letzten Jahr bei uns passiert ist, diese ganzen Sachen in den letzten paar Jahren. Da war so viel los, aber wir dürfen dann einfach auch sagen, wenn Gott durchbricht. Und besonders für unseren Sohn Noah, das ist der so ein bisschen verschmitzt lächelt da, der mit dem neben meiner Tochter. Also danke für eure Gebete, dem geht's richtig gut. Also der ist wirklich, ich kann das einfach sagen, Gott hat ihn geheilt von diesem ganzen Chaos, in dem er war und sein Leben, wo er drin war, Gott hat ihn da rausgeholt. Er ist ein Mann, ein richtig gestandener Mann, weiß, was er will. Und also, wenn ihr mich vor anderthalb Jahren gefragt hättet, ich hätte gedacht, wow, wo gehen wir hin? Aber Noah ist dabei. Also ich bin echt dankbar. Und da möchte ich euch auch mit ermutigen, ihr habt mit Sicherheit auch einige Herausforderungen in euren Familien, mit euren Kindern. Ich möchte euch wirklich ermutigen, gebt nicht auf zu beten und bringt Sachen ans Licht. Ich habe gesagt, ich habe nichts zu verheimlichen und klar, ich habe meinem Sohn gesagt, hey, du kannst mir alles verbieten, aber eins, ich habe Leute, die hier beten und es haben Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Leute mitgebetet, die überall auf der Welt, in Südafrika, aber auch in Deutschland verbunden waren mit uns und Noah ist wirklich auf einem super, super Trip. Leon, der kleine Linke hier, also ich denke mal, das nächste Mal, wenn wir nach Mollbergen oder wenn wir nach Kloppenburg kommen als Familie, dann muss ich unbedingt sehen, er muss da unbedingt mal hier Fußball spielen. Bei uns in der Familie gibt es keine Fußball-Hintergründe, also wir sind auch alle keine Extremsportler, aber Leon liebt Fußball und der ist als Torwart richtig gut. Also da bin ich echt stolz drauf und ich bin jetzt samstags auf dem Fußballplatz, wie sich das gehört. So samstags morgens beim Jungen auf dem Bolzplatz, ja, also ganz toll. Der freut sich auch riesig schon auf Deutschland, um zu gucken, wie die Deutschen hier spielen. Ja, ich habe vorhin gesehen, lief einer rum mit Manuel Neuer. Leons Lieblingsspieler ist Manuel Neuer. Und ich muss das immer wieder sagen, weil ich einfach so stolz drauf bin. Leon hat die Originalhandschuhe von Manuel Neuer, von dem Fußballhandschuh, geschenkt bekommen. Und ich darf ihn mit nach Südafrika bringen. Ja, das ist kein Angeben, aber ich freue mich für ihn so sehr, weil der himmelt den an, aber der ist ja nur mal 10.000 Kilometer entfernt, weil der hier in Deutschland ist. Aber gut, so hat Gott dann auch also Leons Gebete erhört und er ist ganz nah bei Manuel Neuer mit den Fußballhandschuhen an der Wand. Na, ja, genau. Naomi ist auch auf einem richtig guten Weg. Einige von euch beten auch mit uns. Wir hatten auch mit ihr ein paar Herausforderungen, aber sie ist auf einem richtig guten Weg. Heute Morgen ist sie sogar am Arbeiten. Die hat jetzt einen Job gefunden in einem Bikepark, einen Fahrradpark, so bei uns in der Ecke. Wir sind ja umgezogen, also um die Ecke hat sie jetzt einen Fahrradpark, wo sie arbeitet und macht da, wo die Mountainbike fahren. Da muss sie dann mit den ganzen Leuten Deutsch reden. Und das Schöne, was sie mir heute Morgen erzählt hat, sagt, Papa, ich darf die Musik aussuchen. Ich sage, und was machst du denn? Ja, ich mache jetzt immer schön Lobpreis. Also sie hat im Bikepark in Kapstadt gibt es jetzt Lobpreis, seit meine Tochter dort eingezogen ist. Wie lange das gut geht, weiß ich nicht, aber bis jetzt scheint niemand etwas dagegen zu haben. Sie hat ja schon jetzt ein paar Tage, die sie dort arbeitet und ich freue mich. Also ist herrlich. Viel Humor in unserer Familie, aber danke für eure Gebete. Ich hoffe, dass sie ohne Brille klarkommen. Wenn nicht, dann müssen wir mal gucken. Das ist so unsere Familie. Ja, so. Ich brauche das gar nicht wieder sagen. Für die von euch, die auch schon mal bei uns waren, die wissen, dass das mein absolutes Herzensanliegen ist. Stop for the one und für den einen da sein, für den einen einzustehen, mit dem einen unterwegs zu sein, den Weg zu gehen. Und ja, das ist etwas, was mich in den letzten Jahren, und wenn ich jetzt sage Jahren, 20 Jahren wirklich beschäftigt hat. Wie gesagt, wir sind ja seit 20 Jahren da. Mein Herz war damals, wo wir hingegangen sind, ich wollte viele Waisenhäuser aufbauen, ich wollte wirklich die Türen aufreißen, wir wollten predigen, wir wollten die Hunderte und Tausende Leute, die zu Jesus finden. Und immer wieder, wenn ich dachte, was ich so mit meiner Kraft kann, wurde ich eines Besseren belehrt, weil das, was ich mir vorgestellt hatte in meiner Art und Weise, hatte bei Gott ganz andere Wertigkeit und einen ganz anderen Weg, wie er die Sache angesehen hat. Und ich erzähle immer diese Geschichte, die werde ich auch nie vergessen, wo wir in Kapstadt angekommen sind und ich auf die Straße gehen wollte. Ich wollte am liebsten die ganzen Straßenkinder einen nach dem anderen umpacken und wollte sagen, komm, du musst jetzt unbedingt von der Straße kommen. Und das hat nicht geklappt. Wir haben null Erfolg gehabt, wir haben nicht einen einzigen dieser Jungs und dieser Mädels von der Straße geholt, über viele, viele Jahre. Und dann wolltest du ein großes Waisenhaus bauen und das haben wir auch gemacht. Und dann ging das alles den Bach runter, weil es Missbrauch in diesem Haus ging von diesen Leuten. Und es waren so viele Sachen schiefgegangen, wo ich gesagt habe, Gott, was hast du für mich und was ist das? Und Gott hat mir immer wieder gezeigt, sei für den einen da. Und du kümmerst dich um den einen, den ich dir zu einem bestimmten Zeitpunkt gebe. Das ist dein Job und nichts anderes. Und ich kümmere mich darum, dass aus dieser Person etwas wird und was auch immer die Person dann macht, das ist dann auch nicht mehr dein Job. Und ich so, wow, das ist sehr demütigend, besonders wenn man Visionär ist, man eigentlich groß denkt und auf einmal musst du ganz klein denken. Und ja, da möchte ich euch heute Morgen ein wenig mit reinnehmen. Es gibt Geschichten, die der eine oder andere von euch schon kennt. Da müsst ihr euch den zweites Mal anhören. Es gibt nämlich einige, die heute Morgen noch vielleicht gar nicht mich gehört haben oder gar nichts von uns gehört haben. Also wenn ihr schon das eine oder andere kennt, dann sagt ihr einfach, kenne ich schon. Aber vielleicht spricht Gott euch wieder zu euch dadurch und sagt euch, hey, da ist noch was mehr, was ich dir mit dieser Geschichte sagen möchte. Was heißt denn eigentlich Stop for the One und für den einen anhalten? Es heißt eigentlich, dass man aus seinem eigenen Plan, den man hatte, wie es bei mir war, diese Größe, dass man daraus raustritt, aus diesem Geplanten, was man jeden Tag macht und sagt, ich habe einen Plan gehabt, ich möchte in diese Richtung gehen, ich bin heute Morgen unterwegs und ich will die Massen sehen oder was auch immer, oder ich will heute Morgen arbeiten und ich will so und so viel produzieren, ich will so und so viel Autos verkaufen, wenn du Autoverkäufer bist. Und auf einmal wirst du wieder zurückgeholt zu etwas Einzelnen, zu was Gott sagt, das habe ich für dich. Den Rhythmus, den du hast, dich aus diesem Rhythmus herauszuholen. Und da habe ich heute Morgen mal eine Frage und ich bin mir nicht sicher, ob irgendjemand das gesehen hat. Hat irgendjemand von euch heute Morgen so eine Münze gefunden? Auf dem Boden? Nee? Keiner? Dann weiß ich, wo die sind. Dann haben nämlich die Kinder in der Vorschule, in der Sonntagsschule, diese Münze gefunden. Ich hatte ein paar hier so hingeworfen, die haben die Kinder wahrscheinlich ganz schnell aufgesammelt und das ist auch gut. Übrigens ist diese Münze kein Bitcoin und die ist auch nicht wertvoll. Das ist Plastik von Amazon. Also da könnt ihr nichts mit kaufen. Aber ich möchte euch später von dieser Münze noch ein wenig mehr erzählen und was das Ganze vielleicht hinter sich hat, mit sich bringt. So, das Erste, wenn du heute Morgen in diese Gemeinde gekommen bist und nehmen wir mal an, du hättest diese Münze auf dem Boden gesehen. Das Erste, was ja passiert wäre, du hättest gesagt, oh, da liegt eine Münze. Also du hättest sie wahrgenommen. Ja? Und das Zweite wäre, weil du ja irgendwas mit dieser Münze machen willst, du lässt die da ja nicht einfach so liegen, die könnte ja echt sein. Du hältst an, richtig? Du nimmst dir Zeit. Also du hast wahrgenommen, da ist was auf dem Boden. Und das Zweite ist, du hältst an und du nimmst dir Zeit. Und das Dritte, was du dann machst, gehe ich mal von aus, du gehst auf den Boden, du kniest dich hin, du hebst die Münze auf und trittst dann in Aktion. Du trittst sozusagen in Aktion schon, wenn du diese Münze aufhebst. Und dann machst du natürlich irgendwas mit dieser Münze. Jetzt sagen wir mal, das ist eine echte goldene Münze, die richtig Wert hat. Und wenn es ein Bitcoin wäre, keine Ahnung, wie hoch der gerade steht, eine echte goldene Münze. Dann hast du diese Münze ja nicht einfach so, dann hat die ja wahrscheinlich Tausende von Euro Wert. Und du sagst dir, Mensch, was mache ich jetzt mit dieser Münze? Entweder steckst du die in die Tasche und erzählst niemand anderem was in der Gemeinde davon, weil könnte ja sein, dass sie irgendjemand gehört, aber das würde ich dann sagen, das wäre dann auch nicht richtig. Man sollte schon sagen, guten Finder, der sollte auch gucken, dass er ehrlich dabei bleibt. Aber du würdest wahrscheinlich, wenn die niemand gehört und die ist für dich, dann würdest du die entweder verstecken, dass sie dir niemand anders wegnimmt. Ich würde das zumindest in Südafrika machen, weil das kann da recht schnell passieren, dass sie dir auch mal was aus der Tasche ziehen. Wenn du einen Tresor zu Hause hast, packst du ihn wahrscheinlich in den Tresor. Und du guckst dann auch mal nach, was ist das Ding eigentlich wert? Weil das könnte ja sein, dass so eine Münze richtig noch mehr Wert hat, als das, was ich hier gerade gesagt habe. Aber egal wie, irgendwas wirst du machen. Du wirst irgendwie in Aktion treten. Und das ist ein Plan, den du vorher wahrscheinlich nicht gehabt hast, dann, wo du in diese Gemeinde gekommen bist. Wenn du heute Morgen in die Gemeinde gekommen bist, hast du nicht gedacht, oh, da wird gleich irgendwo eine Münze vorne am Eingang liegen. Nein, das glaube ich nicht. Es sei denn, prophetische Eingabe und Gott hat dir das gesagt. Das kann natürlich sein, aber ja. Genau, das ist das, worauf wir uns dann fokussieren und wir überlegen, wie können wir in Aktion treten mit dieser Münze. Ja, und wie gesagt, wir Menschen, wir haben immer große Aufgaben und wir wissen oft nicht, oder wir sehen durch die großen Aufgaben, sehen wir oft die Details vielleicht nicht oder das, was Gott in dem ganzen Großen für uns hat. Und manchmal möchte Gott die Bremse ziehen und uns stoppen. Ich habe hier so eine Geschichte, die habe ich heute Morgen mal mitgebracht. Dafür brauche ich jetzt die Brille, jetzt wird es zu klein. Und zwar ist das aus Lukas 10, 25 bis 37. Da stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Und er sagte, Lehrer, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, ja, was steht denn im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Gesetzeslehrer antwortete, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus. Tu das und du wirst leben. Aber der Mann wollte sich verteidigen und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot dort liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Und genau so verhielt sich der Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam der verachtete Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er hat ihn wahrgenommen. Er ging zu ihm hin, Er hat sich die Zeit genommen, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Er trat sozusagen in Aktion. Am folgenden Tag, als er weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke oder Goldstücke, Silber in diesem Fall, aus einem Beutel, den habe ich auch hier irgendwo, da kommen wir gleich auch noch drauf, aus einem Beutel und bat ihn, pflege den Mann gesund. Und sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meinem Rückweg bezahlen. Ups, wo waren wir denn jetzt? So, richtig, ja. Rückweg bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Gesetzeslehrer. Welcher von den dreien hat dem Überfallenden als Mitmensch gehandelt? Und der Gesetzeslehrer erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Und Jesus sagte dann geh und folge seinem Beispiel. Und da forderte Jesus ihn sogar zu auf. Der Samariter, das war derjenige, der bereit war, von all denen zu stoppen, die da auf der Straße unterwegs waren. Der hatte mit Sicherheit auch einen Plan, der hatte eine Mission, er musste irgendwo hin, wahrscheinlich auch eine größere Aufgabe, keine Ahnung, weiß man nicht. Aber der Fakt war, dass er angehalten ist für den Einzelnen, für den, der auf dem Boden lag. Er war der von den dreien derjenige, der gestoppt hat, der wirklich angehalten hat. Zurück zu uns nach Südafrika, 20 Jahre. Und ich werde mich immer noch an den Tag erinnern, wo wir in Kapstadt ankamen und wir nicht wussten, wie wir überhaupt anfangen sollten. Und ich hatte euch erzählt mit den großen Visionen und all das. Und ich werde den Tag nie vergessen, wo ich mich auf den Bordstein an die Ecke gelegt habe. Und ich muss die Geschichte, die ist für mich immer wieder so präsent, weil da, genau an diesem Tag, fing unsere Mission an, wo ich auf dem Bordstein sagte und Jesus, wie wollen wir diese Tausende von Straßenkindern von der Straße holen? Wie willst du in den Townships, wie willst du dort eingreifen? Und was machst du mit uns? Wir sind nur zu zweit. Damals waren wir nur zu zweit. Meine Frau und ich sagten, was machen wir hier? Warum sind wir hier? Wir hatten nicht die Vision, wie viele Missionare das haben, die ganz klar wissen, du musst jetzt nach Südafrika und du musst das machen und dann passiert das. Nein, wir sind gegangen, weil wir glaubten, dass das, was wir zu geben haben, das Wenige, was wir haben, können wir an Menschen weiterbringen. Und und da kam an diesem Tag eine Person zu mir und der hat mich nach Essen gefragt und natürlich auch nach Geld. Ich habe gesagt, Geld gebe ich nicht und Essen können wir uns darüber unterhalten. Und ich habe immer gesagt, ich hole einen Muffin und eine Tasse Kaffee. Ich hole mir einen und einen für dich. Und ich möchte, dass du mir erzählst, was hier los ist in Kapstadt auf den Straßen. Und dieser eine Mann hat mein Leben verändert. Er hat ehrlich gesagt für mich angehalten, wenn ich das jetzt gerade, kommt mir gerade so. Er hat sich eigentlich für mich angehalten, weil er wollte ja was von mir. Aber was er mir an diesem Tag gegeben hat, das habe ich in meinem Leben nicht mehr vergessen. Das ist das, worauf ich heute aufbauen kann in den verschiedenen Diensten. Und ihr werdet auch später ein bisschen darüber hören. Und die 8 Jahre auf der Straße, waren verschwendet, die wurden in dem Moment für mich real. Aber ich habe gesagt, Gott, das verstehe ich nicht. Ich bin jetzt hier 8 Jahre und alles, was du mir in den 8 Jahren gegeben hast, ist dieser eine Typ, mit dem ich reden konnte. Und ich habe es nicht geschafft, irgendjemand anders von der Straße zu holen. Und da, zu dem Teil, niemand anders geschafft, von der Straße zu holen, komme ich später noch zurück, weil Gott hat seine Pläne, wenn wir unsere Pläne ihm geben. Ich möchte heute Morgen 4 Geschichten erzählen und in den meisten Geschichten ist sogar die Oase Mollbergen als live mit dabei gewesen. Bei einer Geschichte, die ich heute Morgen als Video abspielen will, die kennen auch einige von euch schon. Für die noch nicht kennen, dass ihr das mal wisst, da waren Leute mit dabei, die hatten an dem Tag mit gebetet, wo wir einem jungen Mann geholfen haben. Und dieser junge Mann, wo ist denn der junge Mann jetzt da? So junger Mann, so jung sieht er gar nicht aus. Dieser junge Mann hieß Adrian, der lebt immer noch. Und Adrian war der erste Mann, wo ich gesagt habe, ich gebe wirklich nicht auf. Wir haben mittlerweile über 10 Jahre in Muesenburg gewohnt, das ist nahe der Küste, des Wassers. Und für 10 Jahre lang, ich war immer, wenn ich mein Auto geparkt habe, stand Adrian da. Und dann war er mal nicht da, dann war er mal 4, 5 Monate weg. Und ich sage, wo ist der denn? Und dann kam er wieder und dann war er wieder im Knast, hatte längere Zeit im Knast gesessen. Er war der Leiter in Müsenburg an der Beachfront, er war der Gangleiter, er war der, der das, die Zepter in der Hand hat. Wenn er gesagt hat, springen, dann haben die Leute gefragt, wie hoch. Also der war wirklich der Mann vor Ort, ganz groß im Gangleben unterwegs. Und ihr wart dabei an dem Tag, wo sind wir, wer war denn dabei? Hier waren einige mit dabei, wo er vor uns stand. Er sagte, er hat die Weste auf den Boden geschmissen und hat gesagt, ich muss hier raus. Und die Geschichte von Adrian, die möchte ich jetzt als Video mal einmal abspielen, für die, die die noch nicht gesehen haben. Und genau, so, gucken wir, ob das jetzt klappt. Das ist Adrians Geschichte. Und ja, ich muss dir zeigen, weil die Oase war wirklich, das Einsatzteam der Oase war wirklich Teil davon und ihr habt mitgebetet. Und dieser junge Mann, Adrian, der ist heute wirklich, der holt jeden Tag, jeden einzelnen Tag holt er Leute von der Straße, jeden einzelnen Tag. Er erzählt den Leuten von Jesus, er erzählt jeden einzelnen Tag den Leuten seine Geschichte. Und ich habe immer gedacht, ich müsste das machen, aber nein, Gott hatte mit ihm einen Plan und hat mit ihm hat gesagt, Marco, du musst dich nur um den einen kümmern und der kümmert sich um den Rest. Und der ist heute, der arbeitet bei U-Turn, der holt einen nach dem anderen von der Straße. Und also er hat auch eine feste Anstellung dort jetzt. Und wir sind so dankbar, dass wir das in dem Moment, wo Gott uns diese Person gezeigt hat, dass wir dabei sein dürfen. Und ja, und ihr wart mit dabei. Und ich danke euch, dass ihr mit uns so den Weg gegangen seid, auch Vertrauen hatte damals. Das war ja auch eine finanzielle Sache. Wir mussten ihn da hinschicken, wir mussten das Ticket kaufen. Da ist auch eine Sache, die gehört immer dazu. Aber dieser junge Mann, und das sind jetzt viele, viele Jahre, die er das macht, er hat ein Feuer jeden Tag mehr. Ja, und genau, und wie gesagt, da habe ich durch ihn, aber auch was ich vorher auf der Straße erlebt habe, habe ich natürlich viel gelernt, wie man mit Menschen, zerbrochenen Menschen umgeht. Und den kennt ihr auch noch hier links. Vielleicht kennt ihr noch, einige kennen ihn ja so ein bisschen. Das ist Ricky. Wenn ihr mich gefragt hättet, Ricky vor 8 oder 9 Jahren, hätte ich gesagt, niemals die Tür auflassen. Wenn der reinkommt, der ist nur Chaos. Der war der Gangleiter in unserem Township. Und Ricky war eine Person, die mochte man einfach nicht um sich haben, weil der einfach gefährlich war und einfach ja, dass den nächsten Quatsch im Kopf hatte. Und ihr seht, er hatte links so eine kleine, das ist kein Scheitel, der hatte da so ein kleines Problem, da hat ihn jemand mit dem Hammer bearbeitet an dem Tag. Und dann war er im Krankenhaus und er war an Notfallgeräten und die Ärzte haben gesagt, die wollten eigentlich die Schalter abstellen. Und dann hat die Gemeindeleitung oder die Community-Leitung gesagt, können wir noch hingehen zum Beten? Ich bin an diesem Tag nicht hingegangen, weil ich gesagt habe, Leute, wenn der wiederkommt, wenn der wirklich das überleben sollte, dann wird er noch verrückter sein. Die Ärzte haben gesagt, es gibt keine Hoffnung mehr für ihn. Und wir standen dort und ich habe gerade, ich gehe nicht mit, das Team, die sind dort dann hingegangen und die haben dort für ihn gebetet. Die Ärzte haben die abgeschaltet, die Stromversorgung für die Beatmungsmaschinen und all den Kram. Und Ricky hat die Augen aufgemacht. Und dann hieß es, der lebt, der kommt wieder. Und das war dann, wo er dann wieder kam, dann stand er hier vor der Tür. Das war ein Tag, bevor er dann in die Reha gegangen ist. Das war seine Familie, seine Mutter und sein Stiefvater und seine Frau. Und er hat gesagt, ich möchte verändert werden. Und seine Frau war mittlerweile schon abgehauen, die hatte nichts mehr mit ihm am Hut. Und er hat gesagt, Marco, ich möchte verändert werden. Ich sage, wenn du verändert werden willst, musst du ganz weit weg. Also ich muss dich lange, lange nicht sehen. Dann ging der nach 10 Monaten oder so 11 Monaten, kam ein Anruf. Die haben gesagt, hey, wir haben den Ricky hier. Der war jetzt bei uns 11 Monate in Reha. Der sagt, er hat einen Job bei euch. Ich sage, der kriegt keinen Job bei uns. Auf gar keinen Fall. Aber die haben gesagt, der hat das gesagt, du hättest ihm das versprochen. Und dann kam der wieder und sagte zu mir, und der kam dann wieder, da sah der nämlich ein bisschen besser aus schon und sagte zu mir, Marco, ich möchte einfach jetzt als Freiwilliger arbeiten. Ich so, okay, wenn du das möchtest, habe ich kein Problem mit, arbeite bei uns, aber du kriegst kein Geld und wenn du was klaust, kriegst du Ärger, mir schmeiße ich dich raus. Naja, auf jeden Fall, Ricky ist heute mein bester Freund, muss ich sagen. Das ist Ricky heute. dieser junge Mann, und ich mache mal so ein paar Fotos, wo der jetzt eigentlich für, ich gucke mal, ob das jetzt so klappt, so, wo der für verantwortlich, ihr seht das jetzt gleich ein bisschen im Hintergrund, der junge Mann hat zusammen mit mir die ganze Arbeit in dem Township, Justine und mir zusammen die Arbeit in dem Township aufgebaut. Die Arbeit haben wir heute an Hands and Feet übergeben. Ricky leitet die Männerarbeit. Da sind jeden Mittwoch und Freitag 40 bis 50 Männer, die da kommen. Er leitet Camps, wo ganz viele Gangster, Drogenabhängige ihr lieben Jesus übergeben. Er hilft mit, dass die Kinder jeden Tag die Versorgung bekommen, Essen. Er ist der Manager von diesem ganzen Zentrum dort. Wir haben dort, das ist seine Männergruppe, die er leitet. Das sind ein paar, die er persönlich in die Jüngerschaft leitet. Und Ricky ist so ein Mann voller Freude. Der macht so viel Liebe, der bringt so viel Liebe rüber. Und er ist derjenige, der selber mal dort war. Und diese jungen Kinder, diese Sportler hier, die ihr seht, die gucken zu ihm auf und sagen, wir möchten eines Tages so wie Onkel Ricky unterwegs sein. Und das hätte ich persönlich niemals mit eigenen Mitteln machen können. Aber Gott hat einen zerbrochenen Mann, der wirklich am Ende war, der wirklich dreckig auf dem Boden lag, Drogendealer, Gangster, genommen und hat ihn zu dem Leiter gemacht, den er heute ist. Wenn wir in Deutschland sind, passt Ricky auf mein Haus auf in Südafrika. Der wohnt dann dort mit seiner Familie. Jetzt hat er gerade Einsätze gemacht bei einem anderen Projekt, was ich euch gleich auch noch vorstellen werde. Er geht jetzt mit einem Team von 5, 6 Männern in andere Townships. Sie machen da Aufklärungsarbeit unter Gangstern und Drogenabhängigen. Er ist Tag und Nacht am Arbeiten. Ich muss ihn wirklich stoppen. Der arbeitet mehr als 50, 60 Stunden die Woche. Und wir müssen ihn stoppen. Aber er sagt, Marco, ich möchte zurückgeben. Er hatte letzte Woche Sonntag, wir haben eine sehr große Gemeinde in Südafrika, stand auf der Bühne und hat gepredigt. Und nicht gepredigt, aber er hat ein paar Minuten gehabt, wo er sein Zeugnis erzählen konnte. Und die haben dann in unserer Gemeinde für das Ganze, die Kriminalität und so in unserer Umgebung gebetet. Und Ricky ist ein Leiter, er ist ein Freund. Und Gott hat diese Person benutzt. Hunderte von Kindern, hunderte von Männern, die er leitet. Der hat hunderte von Männern zu Jesus geleitet. Und das hört nicht auf. Wir beten gerade dafür, da könnt ihr mitbeten. Wir möchten gerne die Hope-Man-Arbeit, Hope-People heißt es, also Hope-Man, weil wir die Männer sind, aber die Frauen- oder Männerarbeit, wir möchten die gerne verselbstständigen, weil wir merken, da ist so viel mehr Potenzial. Und die Regierung hat das festgestellt, dass bei uns so viel passiert. Die Bürgermeister waren mal da, der Ward-Counselor war da, die haben gesagt, hey, was ihr habt, das brauchen wir in Kapstadt. Und Ricky wird wahrscheinlich derjenige sein. Ricky hat auch noch einen Freund, den stelle ich euch auch gleich nochmal vor. Das ist ein anderer, den habt ihr auch schon mal kennengelernt, vielleicht nicht so. Das ist Lunati, der war ja auch schon mal hier in der Gemeinde, hat glaube ich auch schon mal ein bisschen was erzählt. Manchmal sind die Wege ziemlich weit in den Busch, wo wir auch Einsätze haben. Und wir waren, ich kann mich noch an den Tag erinnern, wir waren dort, wir wollten da die Leute in dem Busch, in Engobo heißt der Ort, in der Nähe von Umtata erreichen. Wir wollten den Leuten von Jesus erzählen und wir wollten in die Gefängnisse gehen, so wie das ja die Bibel sagt, geht ins Gefängnis, setzt die Gefangenen frei. Wir wollten da rein, aber wir brauchten einen Übersetzer. Also haben wir gesagt, wir brauchen einen, da ist ein junger Mann, der kommt gerade es gibt das Beschneidungsritual, was die Männer dort haben, dann waren die 40 Tage auf dem Berg und dann kam der nach 40 Tagen wieder und sagte, den könnt ihr mitnehmen, der kann übersetzen. Und dann habe ich halt schön, mein Name ist Marco Lunati und dann saßen wir in dem Gefängnis und ich habe so 3 Sätze gesprochen und habe gedacht, das könnte er übersetzen. Die 3 Sätze bei ihm waren 2 Worte und das hat er 2, 3 Mal gemacht. Und dann habe ich gesagt, das kann nicht sein, dass meine Sprache so lang ist und seine Sprache so kurz, bis wir herausgefunden haben, dass er kein Englisch spricht und auch gar keine Ahnung hat, was er da überhaupt macht. Das war natürlich sehr ermutigend, also standen wir jetzt eben im Gefängnis, mussten hier mit den Leuten reden. Aber Hava war damals noch dabei, die vielleicht YWAM Jugend mit einer Mission Köln kennen, die war dabei, wir hatten dort ein Einsatzteam und wir saßen da, Mensch, haben wir gesagt, der Typ, der hat irgendwie Potenzial, also irgendwas ist bei dem, der hat wirklich was auf dem Kasten. Und wir haben den dann nach Kapstadt eingeladen, wir haben ihn nicht entführt, eingeladen und er hat auch gesagt, ich komme, weil er wusste ja gar nicht, was auf ihn zukam, der war dann in Kapstadt, der ist noch nie aus diesem Busch rausgekommen. Ja, und 6 Jahre später haben wir wirklich einen gestandenen jungen Mann, hat ein bisschen Muckeliges zugenommen, also das ist ein absoluter Sportler, der leitet heute Lobpreis, der leitet hunderte von Leuten in die Anbetung, der betet und der hat dann eine Vision gehabt, er wollte gerne ein Projekt aufbauen und dieses Projekt hieß Bonani. Der hatte so eine Schule mitgemacht und da musste so eine Vision auf Papier schreiben und er hat das alles gemacht mit Fotos und sagt zu mir, Marco, wie kann ich das machen? Ich sage erstmal, wie alle unsere Projekte, wir versuchen die Projekte alle an unseren Verein HOSA mit anzugliedern, dass wir die auch finanziell unterstützen. Ich sage, Lunati, wenn du eine Vision hast, du guckst in die Zukunft, Gott hat dich berührt, guck mal, was der daraus macht. Und dann hat er das gemacht und was Gott aus diesem Jungen, ich hoffe mal, dass jetzt funktioniert, so. Und was Gott dann daraus gemacht hat, war einfach wunderbar. Er hat Lunati zurückgeleitet in seine eigene Village, in seine eigene Community, nach Engobo, Also wenn du vorher in der Stadt gewohnt hast und auf einmal wieder zurückgehst dorthin, das ist ein Riesenschritt. In der Stadt hast du alle Möglichkeiten, du kannst alles machen, aber Lunati sagt, ich möchte ein Herz, ich habe ein Herz für meine Kinder, ich möchte denen zurückgeben. Der hat eine Schule, haben wir mit ihm aufgebaut, da sind jetzt eine Nachmittagsschule, da sind jetzt 80 Kinder, die kriegen alle jedes Jahr Schuluniformen, damit die zu weiteren Schulen gehen können. Wir haben große Gewächshäuser aufgebaut, zwei von denen, die wurden auch hier aus Kloppenburg gesponsert, wo die Leute Gartenanbau lernen und verschiedene Sachen mitmachen. Und Lunati ist derjenige, der kleine Junge aus der Village, aus dem Dorf, der das heute alles leitet. Wir haben eine Jugendgruppe, der erste Container steht. Wir werden jetzt noch weitere Klassenzimmer dort aufbauen und Lunati wird das alles leiten. Er reist um die Welt, auf Deutsch gesagt, in Schweden, Amerika und überall ist er unterwegs und erzählt den Leuten von der Arbeit. Und viele, viele Kinder haben dadurch, durch den einen Mann, der Veränderung erlebt hat, ja, Solaranlagen haben wir aufgebaut, das ist das einzige Haus mit Solaranlagen. Und die haben ganz viel Strom, also Stromausfälle dort. Die Leute kommen alle mit ihren Handys und laden die dort auf. Dadurch lernt man die dann auch gleich kennen, kann ihnen auch gleich von Jesus erzählen, ja. Und Lunati ist einfach, es ist einfach ein lebendiges Zeugnis, so einen jungen Mann zu sehen. Und ja, wo ich damals diesen jungen Mann in einem Gefängnis zum Übersetzen hatte, hätte ich niemals gedacht, dass ich eines Tages dort stehe und sage, Lunati, du bist mein Freund. Der wohnt auch bei uns manchmal, wenn ich nicht da bin, hat er auch schon auf unser Haus aufgepasst. Wir helfen ihm gerade ja, sehr, das Projekt aufzubauen, weil da fehlt es noch an einigen Sachen, aber er ist guter Dinge und es läuft richtig gut. Also ich bin so dankbar, wie Gott Leuten, die so weit, ja, so arm aufgewachsen, er hat wirklich gar nichts, null, er hatte kein Pfennig Geld, wie Gott ihn benutzt hat, um ein ganzes Dorf zu verändern. Der hat heute Ansehen dort, der hat einen Namen. Ja, das ist Lunati. Ich habe ja gesagt, einen habe ich noch. Das ist Rickys Freund, den Ricky, den ihr vorhin gesehen habt, der mit der kleinen Kante. Das ist Nigel. Also ihr müsst euch das so vorstellen, Seven Elan hatte zwei Straßen. Die eine Straße, da war Ricky der Gangleiter und auf der anderen Seite war Nigel der Gangleiter. Die haben sich natürlich nicht immer gemocht. Da gab es auch eine Menge Kämpfe und Schießereien und alle möglichen Sachen. Aber die linke Seite, wo Ricky halt damals war, die war jetzt mittlerweile dadurch, dass Ricky sich verändert hat, haben sich auf der linken Seite einige verändert. Aber der Nigel, der auf der rechten Seite war, der wollte das natürlich nicht. Und aber er hat natürlich gesehen, was beim Ricky passiert und hat gesagt, Mensch, ich komme da auch hin. Und dann, wie gesagt, das sind alles die Leute, die mittwochs und freitags zu unseren Hope-Männerabenden kommen. Und dann einmal im Monat haben wir die ganzen Familien, die wir einladen. Und Nigel ist dorthin gekommen und sagt, Marco, ich möchte auch verändert werden. Und er war zu der gleichen Zeit in der Rehabilitation, wo Adrian in der Reha war, da ist er auch dorthin gegangen. Ich habe schon gedacht, wenn die beiden da zusammen sind, das kann ja nicht gut gehen. Gott sei Dank ist es gut gegangen. Also die beiden haben das ganz toll gemacht, die waren über ein Jahr dort. Und nach diesem Jahr ist dann auch unser lieber Nigel wiedergekommen. Und so sah der dann aus. Also er hat seine Jugendliebe wieder geheiratet. Also wir legen sehr viel Wert darauf, dass Leute, auch wenn die mit ihrem Partner zusammen sind, wir erzählen ihnen halt, wie Jesus halt auch Beziehungen sieht und dass eine Heirat auch was ist, was heilig sein kann. Wir haben vorhin heilig gesungen und oft wollen die das auch. Die möchten einfach ganze Sache machen mit Jesus. Und so haben wir den Nigel damals und die Kaylee auch getraut. Ja, und dann hat er seinen Führerschein hier rechts gemacht. Das ist auch eine Sache. Also wir haben so drei Sachen. Die erste Sache ist, wenn die aus der Reha wiederkommen, die Zähne sind weg. Also wir sponsern Zähne, Führerschein und dann versuchen wir den Leuten zu helfen, weil die dann auch ein ganz neues, ja, sehen auch ein bisschen anders aus mit ordentlichen Zähnen im Mund. Die sind auch gar nicht so teuer, die kosten nur 70, 80 Euro. Die kann man wirklich in so einem Kiosk kaufen. Ja, da gehst du morgen hin, sagst, ich brauche neue Zähne, dann machen die so einen Abdruck, am nächsten Tag hast du nagelneue Zähne. Das Problem mit Nigel und denen ist immer, ich bezahle weiße Zähne. Und wenn die dann wiederkommen, haben die mal entweder so einen silbernen Zahn oder so einen goldenen Zahn. Den haben die sich dann zusätzlich da so einbauen lassen. Einfach, das ist halt cool. Ich sage, Leute, bleibt weiß, ne? Aber das ist so sein Ding. Bei Adrian habt ihr es ja auch gesehen. Dem haben wir auch die Zähne gesponsert. Also das sind so Sachen, die wir machen. Auf jeden Fall, Nigel ist der absolute Hammer. Und dann stand er da und sagt, was mache ich jetzt? Ich arbeite wie Ricky, ich arbeite als Praktikant bei euch. Hat unter Rickys Leitung halt gearbeitet. Die beiden haben zusammen im Gewächshaus gearbeitet, hin und her. Ja, und dann waren wir am Einsatz bei einem Hotelbesitzer, der hat uns eingeladen nach Paternoster. Das ist so 2 Stunden entfernt. Und was ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, das ist dass das Afrikas schönstes Boutique-Hotel ist, also das Nummer 1 gewählt, da war CNN und BBC und wie sie heißen, waren da. Und da ist eine junge Frau, die heißt Simone, auch jung, also sie ist mein Alter, jung, die hat das Hotel mit ihrem Mann dort und die haben auch ganz viele Häuser und die haben ein Problem. Sie sagte zu Marco, wir haben ein Riesenproblem, was wir aber noch nicht erkannt haben. Wir glauben, dass hier Drogen und Gangleben ist. Ja, haben wir auch gesehen, dass Ricky und die waren ja alle da. Dann sind wir 2 Nächte dort geblieben und haben gesehen, wenn die jetzt nicht aufpassen, platzt das aus allen Nähten, die brauchen jemand. Und dann hat sie mich eines Tages gefragt, hast du irgendjemand, der uns vielleicht hier helfen könnte? Sie wollte eigentlich, dass ich und meine Familie dorthin ziehen. Wir haben gesagt, nein, wir bleiben in Kapstadt. Und sie hat dann, ich habe gesagt, aber ich habe jemand. Sie sagt, was ist das denn für einer? Ich sage, ja, das ist eigentlich ein Gangster, ehemaliger Drogendealer. Aber ich kann dir sagen, ich könnte mir vorstellen, dass der Richtige ist. Und das Projekt heißt West Coast Kids. Und das dauerte dann auch nicht lange. Und ich habe Nigel gefragt und er hat dann gesagt, ja, ich könnte mir vorstellen, mit meiner Familie, damals waren sie noch zu dritt, die haben dann noch ein 4. Kind jetzt, das unterwegs ist, wir können uns vorstellen, dorthin zu ziehen. Und die sind dann hier nach West Coast Kids gefahren, da haben wir ein Auto gesponsert bekommen von der KLM Fluggesellschaft, die sind immer noch gut mit uns unterwegs. Nigel beaufsichtigt jetzt die ganze Arbeit mit seiner Familie, die ganze Aufsicht mit den Kindern. Seine Söhne sind da auch mit dabei und seine Töchter. Er macht Jugendarbeit dort in Paternoster und wir bauen dort einen ganz, ganz, ganz tollen neuen Hope Center auf, zusammen mit dem Hotelbesitzer. Das Gute ist, dass die das Geld haben, um so ein Ding aufzubauen. Das wird ein ganz toller Laden, da wird Fußballfelder sein. Und Nigel aus Seven Delan geht dorthin und leitet dieses Projekt. Und die Frau selber, die ist halt war nicht gläubig. Mittlerweile kriege ich von den Nachrichten, Marco, ich bin hier mit am Beten. Und vor ein paar Wochen hatten die einen Gottesdienst auf der Straße und der Nigel, die haben die Simone halt gefragt, das ist die Leiterin von dem Hotel, die haben die Simone halt gefragt, ob die auf Afrikaans sprechen können und sie hat, ja klar, ich verstehe das nicht alles, aber ihr könnt gerne Afrikaans sprechen. Und dann haben die den ganzen Gottesdienst dort gehalten, die Leute haben ihr Leben Jesus übergeben, ganz viele sind in eine Rehabilitation gegangen, die Simone hat gesagt, du holst die Leute und ich bezahle die ganzen Gebühren, die müssen alle weg. Und der Nigel, der geht da durch, holt einen nach dem anderen aus dem Township und der schickt die dann, die gehen in eine Reha und ja, und sie hat gesagt, sie hat noch nie sowas in ihrem Leben erlebt. Und wir sind so gespannt, was Gott mit Nigel weiter dort vorhat. Und dieser Ort, da sind halt sehr, sehr, sehr viele wohlhabende Leute, also richtig reiche Leute da. So eine Nacht in dem Hotel habe ich jetzt mal gekostet, kostet irgendwie 750 oder 800 Euro für eine Nacht in Südafrika im Hotel. Also das muss man ja mal haben. Und so ein Kaliber an Menschen steigt dort ab. Und die Simone sagt, Marco, wir müssen die ganzen Leute dann aus dem Hotel, die müssen das sehen, was der Nigel da macht in den Township. Und jetzt nimmt er die halt mit aus dem Hotel, die Leute, die Interesse haben, nimmt die mit. Und natürlich erzählt er denen von Jesus. Also es kann niemand sagen am Ende, er hat es nicht gehört. Ja? Und und das sind so Geschichten, wo ich einfach sage, Gott hat Menschen berührt, einzelne Menschen, wo man niemals annähernd daran gedacht hätte, dass diese Menschen so Veränderungen in eine Umgebung oder in andere Personen bringen können. Aber es ist ja immer wichtig, das eine ist, was ist in Südafrika passiert? Ich habe gerade gehört, da ist jemand auch aus Uganda, der macht ganz tolle Sachen, der hat vielleicht viel erzählt und ihr hört Lachen aus Amerika, von Bethel oder wo auch immer. Aber am Ende kommt es ja immer wieder darauf an, was passiert hier? Was passiert hier vor Ort? Und nicht nur aktiv, sondern was passiert hier in eurer Gemeinde? Und meine Frage heute Morgen, und da möchte ich heute mal ein bisschen mit euch reingehen, wie sieht Stop for the One für den einzelnen Anhalten in dieser Gemeinde aus, in der Oase Christengemeinde Mollbergen, hier vor Ort, wo wir heute Morgen sitzen, wie sieht das aus? Ich persönlich bin einer, der das schon erlebt hat, ihr habt mit uns angehalten als Familie in vielen, vielen Dingen, und dafür sind wir sehr dankbar, wie ihr uns unterstützt im Gebet, finanziell und so. Also ihr, und besonders mit unseren Kindern, ihr habt wirklich mit uns eingestanden. Die Gebete, die da gesprochen wurden, die wir über WhatsApp, ich habe das erlebt und ich bin dankbar dafür. Dennoch möchte ich darüber reden und vielleicht dich heute Morgen ein wenig ermutigen, vielleicht noch darüber nachzudenken. Und vielleicht können wir dir mal rumgeben. Ich habe hier ein bisschen Gold mitgebracht aus Südafrika. Nein, das kann jeder sich ruhig mal eine Münze rausnehmen. Das ist auch nicht irgendwas wo man nachher irgendwas machen kann, das ist einfach nur ein Symbol. Also nicht irgendwie, dass ihr denkt, wenn ihr die jetzt habt, dass ihr nachher noch 1 Million Euro auf dem Konto habt oder sowas. Das kann passieren, würde ich mich riesig drüber freuen. Habe heute Morgen übrigens eine ganz tolle Geschichte von irgendjemandem hier gehört, der hat mir erzählt, wie Gott versorgt. Versorgungsgeschichten finde ich immer klasse. Wir haben tolle Sachen erlebt mit Joe und Renate. Wir haben schon so oft geguckt, wie Gott Sachen macht. Das ist einfach toll. Aber dieses hat heute Morgen nichts mit Geld zu tun. Das hat nur was mit Symbolischem zu tun. Könnt ihr ruhig mal einmal rumreichen. Ja, wie sieht es aus, Stop for the One in der Oase in Mollberg, wo wir heute Morgen sind? Und ich möchte dich heute Morgen mal fragen, für wen bist du heute Morgen bereit zu stoppen? Oder was ist es in deinem Leben, was dich dazu anhält oder vielleicht ermutigen würde, zu stoppen? Und du hast heute Morgen von Nigel gehört und von Ricky und von Adrian, die für den Einzelnen stoppen, der Jesus noch nicht kennengelernt hat, der hat das in der Bibel gelesen, aber er hat nie Jesus kennengelernt. Was heißt das eigentlich, mit Jesus unterwegs zu sein? Und vielleicht hat Gott dir heute Morgen irgendjemand hier in der Gemeinde, wo du sitzt hier und sagst, so lange wollte ich der Person schon mal erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat und sie einladen zum Gottesdienst oder erzählen, was es eigentlich heißt, mit Jesus zu gehen. Und ich möchte dich ermutigen, es ist nie zu spät. Wir haben eine ganz tolle Geschichte, die erzähle ich jetzt nicht im Detail, aber wir durften zusammen das erleben, wie ich sogar aus Südafrika nach Deutschland fliegen musste und wir zusammen eine Frau zu Jesus geleitet haben. Die ist dann nachher gestorben, aber wir hatten eigentlich eine Freude, weil wir wussten, wo sie ist. Und kann nie zu verrückt sein. Also vielleicht hast du eine ganz komische Idee, ganz interessanten Gedanken, wo du sagst, so die Person oder jemand, wo du sagst, er ist so weit weg. Ich möchte dich ermutigen, halte daran fest und denk darüber nach, mit der Person vielleicht mal zu reden. Ganz großes Thema ist Vergebung und das habe ich selber erlebt in den letzten Jahren. Natürlich hat man auch, wenn man unterwegs ist, viel Ärger, viele Herausforderungen. Und manchmal den Leuten zu vergeben oder um Vergebung zu bitten, das ist nicht einfach. Und vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, hey, Vergebung ist ein großes Thema. Da gibt es jemanden, der hat mir so viel angetan oder ich habe so viel Mist gemacht, aber ich kann nicht dahin gehen und mich outen und sagen, vergib mir, was ich gemacht habe. Ich möchte dich ermutigen, ich habe das auch erlebt, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Also Vergebung befreiender kann es nicht sein. Du gehst da raus, du gehst mit einem Grinsen wieder raus. Also ich kann das nur empfehlen, wenn irgendwo Unvergebenheit ist oder irgendwelche Sünde ist oder irgendwo du hingehen musst und Vergebung bitten, mach das. Du wirst da rauskommen mit einem Grinsen, das kannst du auch nicht mit irgendwas kaufen. Das ist was ganz Besonderes. Und Gott setzt dich frei. Und ich weiß, es waren viele Sachen in der Gemeinde hier, viel los in den letzten Jahren, aber Vergebung, egal was, Vergebung funktioniert. Kann ich nur sagen. Ganz großes Thema, was musste ich einen harten Weg lernen, ist für deine eigene Familie anzuhalten. Ja, ich bin 2-mal nach Deutschland geflogen, hatte eigentlich ganz andere Pläne mit dem Flugticket, aber es waren beides mal, einmal musste ich sogar wieder zurückfliegen, weil zu Hause, man sagt ja hier in Norddeutschland, der Segen schief hing, da hingen noch ganz andere Sachen schief, wo ich nach Hause kam. Aber ich musste zurück und ich musste alles absagen. Ich musste sämtliche Präsentationen, Vorträge, Predigten, alles absagen. Und ich bin dankbar, dass ich den Stopp gemacht habe und für meinen Sohn in den Momenten da war, wo es halt so hart war. Und heute sehe ich das. Gott hat das geehrt und ich bin heute mit ihm zusammen. Ich kann mit ihm darüber reden. Und ja, also ich möchte dich ermutigen, vielleicht bist du auch sehr busy, arbeitsmäßig, für deine Familie anzuhalten, für den Einzelnen, für deinen Vater, Mutter, Kind. Das ist oft, ihr habt alle sehr große Familien, man kann nicht für alle auf einmal anhalten. Und oft habt ihr auch, wahrscheinlich geht bei euch auch am Tisch wie bei uns, oft alles hoch und runter. Aber ich möchte euch ermutigen, für die Familie vielleicht anzuhalten. Und dann hier natürlich auch für die Gemeinde. Was hier gerade in der Gemeinde passiert, ich sehe das, ich habe das Gefühl, ich bin ja echt durch den norddeutschen Raum jetzt ein bisschen durch. Heute Nachmittag geht es nach Stuttgart. Aber ich habe gemerkt, dass hier echt Aufruhr passiert, dass diese Gemeinden, die freien Gemeinden wirklich gerade aufblühen, wo viele Menschen zuwachsen und Sachen sich bewegen. Wir hatten gerade noch ein Gespräch, wo wir merken, es passiert was. Zu gucken, wo ist dein Bereich in der Gemeinde, wenn hier Besucher kommen oder ja, Freunde mal hinkommen, dass die aufgenommen werden, dass du den Einzelnen anhältst, mit dem Einzelnen Weg gehst und dass mehr Leute sehen, wie wunderbar diese Gemeinde ist und was Jesus hier tut. Ja, oder ganz zum Schluss, vielleicht ist es einfach jemand, den du schon bewusst oder unbewusst übersehen hast. Es gibt ja so Leute, wenn wir die sehen, dann gehen wir lieber auf der rechten Seite, weil nicht, dass die uns angucken, weil dann müssen wir vielleicht noch mit denen reden. Also das gibt es ja auch, dass es so Leute gibt, die wir einfach nicht sehen wollen. Oder Mensch, den habe ich jetzt, der war so oft da, den habe ich total übersehen. Das ist die andere Seite. Ja, ich möchte dich ermutigen, dieses wirklich für dich ernst zu nehmen, dieses für den Einzelnen anzuhalten und für den Einzelnen da zu sein und zu gucken, was der Unterschied in der einen Person am Ende macht. Was passiert da? Was muss da passieren? Natürlich muss Handeln passieren. Es muss wirklich ein Handeln sein. Du musst was tun. Du musst sagen, ich gehe den Schritt. Wie ich vorhin gesagt habe, du hebst die Münze auf. Du nimmst das wahr. Du trittst in Aktion und du bewegst was. Und das ist das, ja, was ich so für euch habe. Aber ich hatte euch versprochen am Anfang, dass ich die Geschichte mit der Straße, die hatte natürlich noch eine andere Seite. Ich hatte ja gedacht, ich hätte es nicht geschafft oder niemanden von der Straße zu holen. Obwohl ich für den Einzelnen angehalten bin und was passiert ist, vor 2 Jahren oder sowas, vor 5 Jahren, in Sjevneland rennt mir dieser junge Mann in die Arme und sein Name ist Ashley und sagt, Marco, ich habe dich lange gesucht, jetzt weiß ich ja nicht, wo du bist. Ashley war vor 20 Jahren auf der Straße und er hatte mich in dem Township, in einem ganz kleinen Township, 20, 25, 30 Kilometer von Kapstadt wiedergefunden. Und er sagte, Marco, kannst du dich noch an mich erinnern? Ich sage, klar kann ich mich an dich erinnern. Ich wollte dich auch nicht unbedingt neben mir haben und musste gut mein Handy und mein Portemonnaie festhalten. Also er war halt der Gangleiter. Er war neben dem anderen, der dann verstorben ist, der mich mit in die Tiefe da so genommen hat von Kapstadt, war er der zweite Gangleiter. Hat ganz viele Tattoos auf den Schultern, also er ist im Gefängnis. Wenn er in die Gefängniszelle eintritt, da stehen selbst die Gefängniswärter gerade, weil er ein ganz gefährlicher Mann war, so war. Da kommen wir gleich zu. Und Ashley sagt es mir, Marco, ich möchte mein Leben verändern. Ich so, Ashley, da sind wir jetzt ungefähr seit über 15 Jahren dran. Ich habe bei dir aber keine Veränderung gesehen. Doch, ich möchte mein Leben verändern. Dann habe ich mich gefreut. Ich sage, du kannst morgen in eine Reha gehen. Ich sage, wir holen dir das Ticket, du kannst morgen losgehen. Das sind alles christliche Rehas übrigens, also wir arbeiten nicht mit Medizin oder irgendwas, das sind alles Menschen, die nur durch das Wort Gottes, durch Gebet und durch die Gemeinschaft mit anderen Christen von Drogen und Abhängigkeit und Gangleben frei werden. Auf jeden Fall, sagte, und dann habe ich gesagt, okay, dann komm, und dann war Ashley weg. Ich sage, wo ist Ashley geblieben? Ja, der ist wieder im Knast. Da hat er irgendwie wieder Ärger gehabt mit einer anderen Gang. Und dann kam ein Abend, und da muss ich mich jetzt an den Samariter erinnern, da kam ein Abend, und ja, Abend, ja, haben keine kleinen Kinder hier, okay. Also Ashley kam an, der wurde sehr gut behandelt von den anderen Gangs, der sah aus, da war nichts mehr, überall Wunden im Gesicht, die hatten ihn mit Messer bearbeitet, mit Gewehren, und also der sah aus, die haben den wirklich reingetragen in unsere Hope-Männergruppe. Und wir haben dann natürlich erstmal, wie man es macht, erstmal alles verbunden. Also ich kenne mich da nicht so gut mit aus, aber die anderen, die kennen das ja aus ihrem eigenen Leben. Die wussten genau da gleich, wo die da verbinden mussten. Und dann saß Ashley da und sagte, Marco, ich glaube, ich bin bereit, ich muss los. Ich sage, wenn du willst, kannst du morgen früh losgehen. Ashley ist dann in eine Reha-Einrichtung gegangen, wo Adrian und Ricky auch waren. Die gleiche wieder. Und Ashley ist wiedergekommen. Und Ashley ist ist wirklich ein Mann Gottes heute, der arbeitet mit Adrian zusammen, er ist Adrians Arbeitskollege, die holen einen nach dem anderen von der Straße und ja, aber was mich so berührt hat, ich hatte gebetet für ein Wort für die Gemeinden, weil ich hatte diese Predigt oder dieses Ding hier schon fertig, aber manchmal ist das so, du findest nicht den Schluss, ich sage Gott, wie fasse ich das jetzt alles zusammen? Und dann schickt Ashley mir eine WhatsApp-Sprachnachricht und die hat mich so berührt. Ich habe gesagt, die nehme ich auf, also ich habe die aufgenommen, habe Justine gebeten, dass sie mir das mal einmal kurz im Text verfasst und auf Deutsch übersetzt und die möchte ich euch einfach gerne mal einmal abspielen, dass ihr euch die mal anhört. Das sind Worte von einem Mann, der 25 Jahre, also ich kenne ihn ja nur seit 19, 20 Jahren, der seit 25, über 30 Jahre auf der Straße gelebt hat und einen Platz gefunden hat, wo er Annahme erlebt, wo er sich geliebt fühlt. Ich kann das ehrlich hier sagen, er ist HIV-positiv, das heißt, er muss diese ganzen Medikamente auch nehmen, aber er glaubt, dass Gott ihn heilt. Er war mal der Abschaum der Gesellschaft und hat eine Gemeinde gefunden, die gesagt hat, wir lieben dich, wir nehmen dich auf. Aber was mich am meisten da berührt hat bei der ganzen Sache, hat, dass er gesagt hat, in der Gemeinde ist Liebe, Frieden und Freude. Und ich weiß das, dass es in dieser Gemeinde ist, deswegen predige ich hier wahrscheinlich aber ich weiß, dass in dieser Gemeinde das herrscht, aber ich möchte euch trotzdem weiterhin ermutigen, eine Gemeinde zu sein, die Frieden ausstrahlt, wo wirklich Frieden spürbar ist, und das ist es für mich immer wieder, wenn ich hier bin, Freude, ich freue mich jedes Mal, wenn ich hier bin, also das habt ihr auch, ja, und Liebe, und die habt ihr auch, aber ich möchte das echt über euch ausbeten, dass ihr wirklich diese Gemeinde weiterbleibt, weil ich glaube, wir wissen alle, es ist eine Menge los. Ich war bei meinem Papa jetzt, hat mal ein paar Tage die Nachrichten so mitgeguckt. Überall auf der Welt ist was los. Ne? Und das sind hier Leuchttürme in Deutschland. Und diese Gemeinde ist ein Leuchtturm, wo viele Menschen hinkommen. Und die brauchen das. Die brauchen genau das, was Ashley braucht. Vielleicht sind sie nicht auf der Straße groß gewesen, aber sie brauchen das. Sie brauchen die Liebe, sie brauchen den Frieden und sie brauchen die Freude. Und damit möchte ich euch ermutigen. Amen.